Wie gehst du, jetzt sind endgültig alle wieder wach, genau. Wie gehst du in diesem Jahr in diese Adventszeit 2022? Für viele, schon für Jüngere, ist also diese Zeit vor Weihnachten schon eine besondere Zeit, eine Zeit mit viel Spannungen und Freude. Man ist ganz erwartungsvoll, was wird noch alles kommen. Manchmal ist es natürlich auch eine Zeit mit viel Stress, auch das gehört mitunter dazu. Es ist irgendwie so eine emotionale Zeit, eine traditionelle Zeit, wo für viele vielleicht auch ganz klar ist, was gehört in diese Adventszeit, damit es eine gute Adventszeit ist. Vielleicht gibt es für dich auch solche Faktoren, wo du sagst, wenn das gewesen ist, dann kann es wirklich Weihnachten werden. Aber irgendwie ist es ja komisch, schon in den letzten Jahren und dieses Jahr auch wieder, ist diese ganze vertraute Heimlichkeit so ein bisschen gestört. Also dieses Jahr müssen wir uns nicht mehr mit Personenbeschränkungen, Ausgangssperren und solchen Dingen beschäftigen, was uns die letzten 2 Jahre irgendwie diese Adventszeit ein bisschen erschwert hat. Aber die Unsicherheiten sind ja dadurch nicht weniger geworden. Ja, stattdessen reden wir dieses Jahr über Inflation, über Rohstoffknappheit, über Energiekrise. Kann in so einer Situation überhaupt so eine gemütliche Advents- und Weihnachtsstimmung aufkommen? Abgesehen mal von der Frage, was ist das überhaupt, gemütliche Advents- und Weihnachtsstimmung, ist da nicht doch viel Unsicherheit, wenn, und das will ich gar nicht jetzt irgendwie komisch darstellen, wenn manche sich tatsächlich leider fragen müssen, ja, wie viel von der Adventsbeleuchtung kann man denn dieses Jahr angesichts dieser Strompreise noch anschließen? Wenn das immer noch als ein nicht ganz unrealistisches Szenario gesehen wird, dass es in dieser Adventszeit nicht heller wird mit mehr Lichtern, sondern dass irgendwann es auch mal ganz dunkel wird, weil der Strom ja auch auf einmal ganz weg sein könnte. Oder wenn die Chance besteht, dass dieser Krieg in der Ukraine, an den wir uns irgendwie schon so fast selbstverständlich gewöhnt haben, dass der auf einmal nicht doch noch weitere Kreise zieht. Oder wenn das alles noch nicht genug ist, es könnte ja auch immer noch irgendeine Krise auftauchen, die wir gerade noch gar nicht kennen. Und ich finde es gut an der Stelle, dass die Adventszeit und das, was mit der Adventszeit zusammenhängt, nicht davon abhängt, ob wir irgendwie 4 gemütliche Wochen haben. Ich finde es gut, dass es eben nicht darum geht, irgend so eine ganz heimelige Stimmung zu erzeugen, wo wir sagen, und das ist dann Advent. Advent ist ja Vorbereitungszeit, aber gar nicht so sehr Vorbereitung darauf, dass man bis zum 24., 25. dann alle Geschenke besorgt hat und das Haus dann endgültig dekoriert ist, sondern traditionell, kirchengeschichtlich ist es ja bewusst eine Einrichtung, die man sich überlegt hat, um sich auf das vorzubereiten, was damals in dieser Zeit passiert ist und was für uns so eine persönliche Komponente hat. Eine Begegnung mit Gott. Man könnte auch anders sagen, diese Wochen, die sollen uns ja gerade helfen, dass wir jetzt zum Jahresende, wo so langsam das Jahr 2022 schon wieder rum ist, dass wir da nochmal sagen, wir wollen uns nochmal auf das Wesentliche fokussieren. Wir wollen nochmal unsere persönlichen Prioritäten checken. Das war mal der Sinn der ursprünglichen Adventszeit, da zu überlegen, was will ich vielleicht auch mitnehmen in das nächste Jahr und was lasse ich lieber hier. Und das ist gut, weil wenn dann Adventszeit gar nicht so sehr von äußeren Umständen und Gemütlichkeit abhängt, dann muss das nicht gleich zusammenbrechen, wenn die eben mal ein bisschen unterschiedlich sind. Und wenn es weniger um die äußeren Umstände, sondern eher um eine persönliche Einstellung geht, dann kann das trotz allem auf jeden Fall noch eine gute Adventszeit werden. Klar ist dabei ja auch das hat Joachim Thies am Anfang schon gesagt, wir sind noch so in dieser Übergangszeit. Auch Menschen, die mit Gott leben, auch Christen, leben in dieser Spannung, dass es ja schon mal Adventszeit war und wir sagen, Jesus ist gekommen und dass wir gleichzeitig mit dieser Erwartung leben, dass er irgendwann wiederkommt, um das sichtbar für alle zu machen, dass er der Herr über alles ist und dass wir in dieser Spannung leben, dass das bisher noch nicht passiert ist und dass wir eben noch warten. Über dieses Leben in der Zwischenzeit wollen wir heute und nächste Woche nachdenken und ich möchte dabei zurückgreifen auf Texte, die auch von Menschen in dieser Zwischenzeit geschrieben wurden oder für Menschen in dieser Zwischenzeit. Wir gehen relativ weit zurück, nicht 2000 Jahre, sondern eher 2500 Jahre und gehen zurück, machen so eine kleine Zeitreise ins Land Israel und ich versuche uns einfach so ein bisschen mit in diese Situation reinzunehmen. Das Volk Israel hat schwere Zeiten hinter sich. Man ist in der Gefangenschaft gewesen, nachdem man erobert wurde von den Babyloniern und ein Teil vorher auch schon von den Assyrern und die haben einen Großteil der Bevölkerung mitgenommen, verschleppt und dann nach einigen Generationen besteht die Möglichkeit, dass sie wieder zurückkommen dürfen in dieses Land. Und viele tun das, manche bleiben auch in der alten Umgebung, haben sich da eingerichtet und man lebt wieder im alten, althergebrachten Land und man lebt auch in einigermaßen stabilen Verhältnissen. Die Perser, die hatten so eine relativ, sage ich mal, liberale Religionspolitik, die haben jedem Volk ihre Religion gelassen und haben gesagt, in unserem Reich, da darf jeder nach seiner Fasson selig werden und es war auch politisch einigermaßen stabil, also so weit, so gut, aber natürlich gleichzeitig man war noch nicht wieder unabhängig. Man hatte keinen König mehr. Man musste einem anderen König dienen. Und das hat natürlich auch seine Nachteile mit sich gebracht. Dass man wieder in solchen einigermaßen stabilen Verhältnissen gelebt hat, das gibt natürlich einerseits Sicherheit, aber das kann ja auch gleichgültig machen. Es ist alles so selbstverständlich, wir kommen doch mit unserem Leben ganz gut zurecht. Das ist die eine Komponente und die andere Sicht der Dinge ist, dass viele sich eben doch gefragt haben, ja, war das jetzt alles? Und wie ist das denn mit diesen Versprechen von Gott? Wie ist das mit diesen Versprechen, dass da irgendwann mal ein König kommt und dass dieser König uns wieder ein Friedensreich aufrichtet? Also, man kann sagen, ein Teil der Bevölkerung lebt in Erwartung, ein anderer Teil ist gleichgültig und das ist ja schon mal eine ganz spannende Frage auch, für uns in dieser Situation, wir springen mal wieder kurz zurück in unsere Zeit, was macht diese Situation, diese aktuelle Situation mit dir? Und was macht die vielleicht auch mit dir und Gott in diesen Unsicherheiten? Bringst du das gar nicht zusammen und hältst das irgendwie so eher gleichgültig aus und sagst, ja, es ist halt, wie es ist? Oder macht es dich fragend zu sagen, ja, und wie kann ich jetzt in dieser Zeit etwas von Gott erleben? Damals kommt der Prophet Sacharja, der hat ein Buch geschrieben, ziemlich am Ende vom Alten Testament und er redet zum Volk und er hat dem Volk Botschaften von Gott weiterzugeben in diese Zwischenzeit hinein. Und dieses Buch beginnt mit so einigen Visionen, Träumen, die er hat und die sind nicht immer ganz leicht verständlich, aber die sagen etwas über Gottes Handeln an seinem Volk, ein Ausblick auf die Zukunft. Und einen dieser Texte wollen wir uns heute anschauen und einen nächste Woche. Und vielleicht sind sie erstmal fremd, aber ich denke, sie haben uns auf jeden Fall trotzdem etwas zu sagen. Und der erste Text steht hier in Sacharja 2, die Verse 10 bis 17 zum Thema vorbereitet leben. Da sagt Sacharja dem Volk Folgendes im Auftrag Gottes. Der Herr sagt, los, schnell, flieht aus dem Land im Norden. Ich, der Herr, hatte euch in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Doch jetzt rettet euch, ihr Israeliten, die ihr noch in Babylonien seid. Um seine Macht und Herrlichkeit zu zeigen, hat mich der Herr, der allmächtige Gott, zu den Völkern gesandt, die euch ausgeplündert haben. Er sagt, wer sich an euch Israeliten vergreift, der verletzt, was mir am kostbarsten ist. Darum erhebe ich jetzt meine Hand und schlage eure Feinde nieder. Bisher musstet ihr ihnen als Sklaven dienen, doch dann werdet ihr sie ausplündern. Wenn das eintrifft, werdet ihr erkennen, dass der Herr, der allmächtige Gott, mich gesandt hat. Er ruft, freut euch und jubelt, ihr Einwohner von Zion, denn ich werde kommen und mitten unter euch wohnen. An jenem Tag werden sich viele Völker mir zuwenden. Dann gehören auch sie zu meinem Volk und ich wohne in eurer Mitte. Wenn das geschieht, werdet ihr erkennen, dass der Herr, der allmächtige Gott, mich zu euch gesandt hat. In seinem heiligen Land gehört Juda dann in besonderer Weise dem Herrn und Jerusalem wird wieder seine auserwählte Stadt sein. Seid still vor dem Herrn, all ihr Bewohner der Erde, denn er hat sich aufgemacht und kommt aus seiner heiligen Wohnung. Vorbereitet leben. Was sagt uns dieser Text über Vorbereitung in der Adventszeit? Das erste, aufbrechen und ablegen. Oder man könnte auch sagen, aufbrechen und loslassen. Der Text beginnt ja mit so einer recht eindeutigen Warnung. Er sagt an eine Gruppe von Menschen, flieht, flieht aus dem Land des Nordens, flieht aus diesem Land Babel. Das waren genau diese Gegenden, wo das Volk Israel mal hin verschleppt war und wo jetzt noch einige Volksgenossen gelebt haben. Und Gott sagt hier, ich kündige Gerechtigkeit an. Ich lasse das Unrecht, was euch geschehen ist, ich lasse es nicht unwidersprochen. Und weil ihr da nicht mit reingezogen werden sollt, wenn an diesen Völkern Gerechtigkeit geübt wird, deshalb seht zu, dass ihr da wegkommt. Und die Geschichte bestätigt ja das, was hier angekündigt wird. Jedes Großreich, das kann man schon im Geschichtsunterricht in der Schule ja verfolgen, ist irgendwann untergegangen. Da gab es die Assyrer, die wurden von den Babyloniern erobert. Dann wurden die Babylonier von den Persern erobert, die Perser wiederum von Alexander dem Großen, dessen Nachfolgereiche dann irgendwann von den Römern. Also alle diese Reiche sind irgendwann untergegangen. Und Gott verspricht hier und sagt, das Unrecht, was euch geschehen ist, es wird nicht einfach übersehen. Gott verspricht und sagt, ich sorge für Gerechtigkeit. Und es ist mir bewusst, dass das natürlich unangenehm klingt oder auch unbequem klingt, dass Gott sagt, ich übe Gericht an Völkern. Und gleichzeitig ist es ja so verständlich angesichts des auch heute in dieser Welt scheinbar ungebremst oft wütenden Bösen. Es ist eigentlich ein Trost für alle die, die genau darunter leiden, dass sie wissen können und Gott sieht das. Und Gott wird irgendwann Gerechtigkeit üben. Das, was in dieser Welt passiert, es bleibt nicht ungesehen. Es wird nicht einfach unwidersprochen gelassen. Und das ist das, was dem Volk hier auch schon angekündigt wird. Und damit sie nicht damit reingezogen werden, sagt der Prophet eben, geht da raus. Und das hat aber noch eine andere Komponente, diese Stadt Babel, Babylonien, das Land, das steht in der Bibel vom Anfang bis zum Ende eigentlich immer noch für etwas anderes, nämlich dafür, dass Menschen auf ihre eigene Kraft, ihre eigene Stärke vertraut haben. Das geht am Anfang los, ganz vorne in der Bibel, als die Menschen anfangen, diesen Turm zu bauen, Turmbau zu Babel, ein Riesenturm, um zu sagen, wir schaffen das, einen Turm zu bauen, bis zum Himmel, ein Zeichen der menschlichen Leistungsfähigkeit und Stärke. Das geht schief. Und bis zum Ende ist dann Babel ein Bild für alles das, was so gegen Gott gerichtet ist. Oder man könnte auch sagen, das steht für das Vertrauen auf das, was in dieser Welt an vielen Stellen das letzte Wort zu haben scheint. Ansehen, Macht und Stolz, selbst wenn das nicht überall anerkannt sein mag, aber das, was sich doch oft durchzusetzen scheint. Und wenn hier zur Flucht aufgefordert ist, könnte man das natürlich so verstehen und könnte sagen, okay, ich muss mich also aus allem raushalten, was irgendwie nichts mit Gott zu tun hat. Ja, und manchmal kann das nötig sein. Manchmal kann es solche Situationen geben, wo es wichtig ist, einen klaren Schnitt zu ziehen. Wenn du merkst, da gibt es ein Thema, das tut mir in meinem Leben nicht gut, das behindert mich vielleicht auch in meiner Beziehung zu Gott. Da ist nicht immer möglich, irgendwie einen guten Kompromiss zu schließen. Aber ich glaube, es geht noch um mehr. Es geht nicht einfach nur darum, irgendwo äußerlich zu sagen, ich ziehe mich auch aus etwas zurück. Wenn Babel nicht nur ein Ort ist, sondern auch für eine Einstellung steht, nämlich das Vertrauen auf sich selbst im Gegensatz zu Vertrauen zu Gott, dann ist es für uns die Frage, machen wir eigentlich einen Unterschied? Sind wir mit dem, was unser Leben prägt, auf der Seite von Babel oder sind wir auf der Seite Gottes, was hier dann mit Jerusalem gleichgesetzt wäre? Stellen wir uns automatisch von unseren Einstellungen her gleich mit dem, was unser Umfeld prägt, auch wenn es keine Zukunft aus Gottes Perspektive hat? Also an der Stelle ist es letztlich eine Vertrauensfrage. Worauf willst du vertrauen? Hier im Text sind diese beiden Städte erwähnt, Babel oder Jerusalem. Vertrauen auf uns selber oder irgendwelche Ersatzgötter oder Vertrauen auf Gott. Und ich glaube, die Vertrauensfrage ist deshalb so wichtig, weil wir an der Stelle merken, sowas wird sehr persönlich. weil es eben nicht darum geht, nur äußerlich irgendwo mit seinem Leben zu versuchen, einen einigermaßen guten Schein zu wahren, sondern sich zu fragen, was zählt denn in meinem Leben innen drin? Und ich glaube, wir könnten auch als Menschen, die mit Gott leben, sagen, wir halten uns äußerlich aus allem raus, was irgendwie mit dieser Welt zu tun hat und was in dieser Welt irgendwie wichtig zu sein scheint, und könnten innen drin von dem, was uns wichtig ist, doch genau an den gleichen Sachen hängen. Wir könnten das ablehnen und gleichzeitig in den gleichen Irrtum verfallen. Und ich habe am Anfang gesagt, wir haben Adventszeit in unsicheren Zeiten, und ich will diese Themen jetzt gar nicht alle wiederholen, aber gerade in diesen Unsicherheiten ist doch die Frage, worauf willst du eigentlich vertrauen? Wie willst du dich darauf vorbereiten? Adventszeit heißt Vorbereitungszeit, und gerade kriegt man ja erstaunlich viele Tipps und Hindernisse, wie man sich auf Energiekrise und Blackout und was auch immer alles vorbereiten soll. Und es geht mir überhaupt nicht darum, an der Stelle jetzt irgendwie Panik zu erzeugen. Aber einfach zu fragen, hast du wirklich vorgesorgt? Hast du vorgesorgt, dass du einen Halt im Leben hast, der wirklich krisensicher ist? Worauf setzt du in unsicheren Zeiten deine Sicherheit? Eben auf etwas, was kurzfristig zu tragen scheint, oder etwas, was langfristig hält? Und was ist, wenn diese Dinge, die kurzfristig Sicherheit zu versprechen scheinen, wie Finanzen oder Gesundheit oder Beziehungen, wenn die auf einmal nicht mehr da sind, was trägt dann noch? Und was ist, wenn es tatsächlich so ist, dass, obwohl wir mit Gott leben, uns doch von den gleichen Sachen abhängig machen? Und ja, ich denke, wir können uns alle gegen die Macht des Geldes in dieser Welt wehren und schimpfen über alle möglichen Leute und können gleichzeitig in uns drin doch so gefangen sein von der Sicherheit, die uns ein einigermaßen gutes finanzielles Auskommen liefert. Die Weg-aus-Babel-Bewegung hin zu Gott-Bewegung sagt, setze nicht auf Werte und Überzeugungen und Versprechungen, die nur in dieser Welt zählen, sondern vertraue auf Gott, der dann auch noch hält, wenn alles in dieser Welt zusammenbricht. Weil Gott zeit- und umstandsunabhängig ist. Ja? Wenn er nicht an diese Welt gebunden ist, weil er viel größer ist und weil er in seinem Wort eine Ewigkeitsperspektive verspricht, dann hat er uns etwas zu geben. Und dann hat er uns etwas zu geben, was schon vielen Menschen zu vielen Zeiten, auch in noch viel krisenreicheren Zeiten, ein Halt und eine Hilfe war. In unsicheren Zeiten vorbereitet zu sein, bedeutet dann eben nicht nur für die nächsten Wochen zu planen, sondern auch über dieses Leben hinaus. Und vielleicht kommt dir das noch sehr weit weg vor, verständlicherweise. Aber wer von uns weiß das schon? Und wenn dieser Aufruf zur Flucht hier am Anfang des Textes steht, dann klingt das natürlich sehr dramatisch. Aber ich glaube, der Prophet möchte den Leuten damals und damit auch uns heute, die wir das hören, etwas von der Ernsthaftigkeit dieser Frage rüberbringen. Es geht nicht darum, eine Panik zu erzeugen, aber einfach zu sagen, schiebe diese wichtigen Fragen nicht auf die lange Bank. Damals lebte das Volk teilweise auch in so einer Sicherheit und es ging ihnen soweit gut. Der Text sagt uns, schieb die wichtigen Fragen nicht auf, lass dich nicht gefangen nehmen von so einem Sicherheitsdenken und sei vorbereitet, nicht nur für dieses Leben, sondern auch darüber hinaus, und sei auch vorbereitet, dass Gott einmal das Recht hat zu fragen, was du eigentlich mit deinem Leben gemacht hast. Und in diesem Sinn kann diese Adventszeit nicht nur eine Zeit sein für einen weihnachtlichen Hausputz, für die Weihnachtsfeiertage, sondern eben auch für einen inneren, geistlichen Hausputz. Vorbereitet sein, aufbrechen, manches hinter sich lassen, ablegen, sich auf die richtigen Dinge ausrichten, das ist die eine Seite, aber der Text hat ja dann auch noch eine zweite Komponente, nämlich freuen und warten. Im Text geht es nicht nur um Fliehen und irgendein mögliches Urteil, sondern da geht es ja auch um einen Grund zur Freude. Da heißt es, Gott ruft, freut euch und jubelt, ihr Einwohner von Zion, denn ich werde kommen und mitten unter euch wohnen. Da wird die Stadt Jerusalem eben als Gegenbild zu dieser anderen Stadt eingeführt, und weil die Stadt damals im Hebräischen wie heute im Deutschen auch weiblich ist. Deshalb werden die Städte dann übrigens immer auch oft mit Tochter bezeichnet. Deswegen singen wir auch noch her übrigens von der Tochter Zion. Da geht es genau um diese Stadt und diese Lieder greifen auf solche Stellen zurück. Wer das tut, wer das Vertrauen auf die richtigen Dinge setzt, wer sich abwendet, ich sag mal weg von Babel hin nach Jerusalem, hin zu Gott, der hat Grund zur Freude. Und es wird in diesem Text ja deutlich, Gott kommt und für die einen ist es ein Problem und für die anderen ein Grund zur Freude. Es gibt ja verschiedene Arten von Besuch, die man so bekommen kann. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Es gibt Besuch, wo man vorher schon weiß, der kommt, aber er liegt einem irgendwie so schwer im Magen. Er hat sich halt angekündigt und irgendwie ist es so ein bisschen mühsam. Es gibt Besuch, manchmal, den man vielleicht auch notgedrungen mit empfangen muss. Und es gibt natürlich auch Besuch, auf den man sich freut, wo man sich freut, dass diese Person endlich mal wieder Zeit gefunden hat. Und so ist es in der Bibel. Wenn Gott kommt und seinen Besuch ankündigt, dann ruft es bei den Menschen auch immer gemischte Gefühle hervor. Aber hier, für diese hier angesprochene Gruppe, ist es eben Grund zur Freude, weil Gott ihnen sagt, zu euch, die ihr euer Vertrauen auf mich setzt, da ist das kein Grund, um sich zu fürchten. Da komme ich, um mit euch zu leben. Da komme ich, um da, wo ihr seid, bei euch zu sein. Da komme ich, um Beziehung mit euch zu leben. Und das ist die gute Nachricht in diesem Text für die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Er kommt, er stellt Gerechtigkeit wieder her und er will mit ihnen leben. Er tut von seiner Seite einen Schritt auf die Menschen zu. Und das ist das Angebot bis heute für uns. Unser Vertrauen auf Gott zu setzen und dann zu erleben, dass er zu uns kommt. Und die gute Nachricht für uns heute ist ja, das, was da angekündigt wurde, das ist schon passiert. Hier im Text heißt es, ich werde kommen und mitten unter euch wohnen. An jenem Tag werden sich viele Völker mir zuwenden, dann gehören auch sie zu meinem Volk. Ich wohne in eurer Mitte. Und wir blicken heute zurück und Jesus ist gekommen damals. Und Jesus hat solche Stellen auf sich bezogen. Und die Menschen in Jerusalem haben solche Stellen auch auf ihn bezogen. Deshalb haben sie ihn gefeiert, als er in Jerusalem eingezogen ist. Und es ist ja spannend, seit dieser Zeit gibt es ein Volk von Menschen, was zu Gott gehört, was eben nicht nur aus den ursprünglichen Angehörigen des Volkes Israel besteht. Hier heißt es, an jenem Tag werden sich viele Völker mir zuwenden, dann gehören auch sie zu meinem Volk und ich wohne in eurer Mitte. Und das hat angefangen. Wir sind eine Frucht davon, dass eben der Zugang dann nicht mehr nur für Menschen jüdischen Hintergrunds frei ist. Jesus ist gekommen als Retter, als König, um eben den Menschen zu zeigen, Gott sieht euch und Gott lässt euch nicht alleine. Und wir blicken zurück und dann sehen wir, das Ganze hat auch noch eine ganz persönliche Komponente. Denn dann sagt er, und jetzt frage ich dich. Jetzt will ich wissen, wie du dazu stehst. Ich biete es dir an, auch zu dir zu kommen, um diese Beziehung zu Gott zu ermöglichen und an meiner Hand in die Zukunft zu gehen. Wer das erfährt, der hat in allen schwierigen Umständen Grund zur Freude. Und wer das verstanden hat, der kann dann auch diese Wartezeit, in der wir immer noch leben, aushalten. Man muss sich vorstellen, wie das für die Menschen damals war. Man hört so eine Stelle und man denkt sich, ja super, klingt wirklich gut, aber wann wird es endlich passieren? Ja, wann wird endlich für Gerechtigkeit gesorgt? Gott, wann greifst du denn endlich ein und wann besuchst du uns? Man könnte sagen, letztlich die gleichen Fragen, die wir uns heute auch oft stellen. Und dann sieht man, dass es von Sacharja nochmal ungefähr 400 Jahre plus minus ein bisschen mehr sogar gedauert hat. Dass die Menschen, die damals gelebt haben, das auch nicht mehr miterlebt haben. Warten und warten. Und der Text endet mit dieser Aufforderung, seid still vor dem Herrn, all ihr Bewohner der Erde. Er hat sich aufgemacht und kommt aus seiner heiligen Wohnung. Und ich glaube, das steht ganz bewusst am Ende. Zum einen natürlich, weil es uns alle auffordert, Gottes Autorität anzuerkennen. Seid still vor ihm, erkennt es an, dass er der Herr ist. Aber ich glaube, es ist auch nochmal diese bewusste Aufforderung und haltet das aus, dass die Dinge eben in Gottes Zeitrechnung anders gehen. Haltet das aus, dass das nicht von heute auf morgen passiert und dass es eben wie so ein Dämmerungsprozess ist. Seid still, er hat sich aufgemacht, bedeutet aber auch, er hat schon angefangen zu handeln. Also still sein bedeutet das Aushalten, seine Autorität anerkennen. Still sein bedeutet aber auch anzuerkennen, dass Gott uns das Entscheidende schenken will, dass wir uns diese Beziehung eben mit ihm nicht verdienen können, dass wir da stillhalten können und uns schenken lassen. Diesen Zugang zu Gott gibt es gratis. Da müssen wir auch stillhalten, auch wenn das manchmal herausfordernd ist und auch wenn wir gerne irgendwie was dazu beitragen würden. Aber wenn wir diese Perspektive haben, dann können wir auch gemeinsam lernen zu warten, auch wenn Gottes Zeitrechnung eine andere ist. Aber letztlich ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass ein ewiger Gott in ganz anderen Zeitdimensionen denkt, als wir Menschen, die wir so in Jahrzehnten und Jahrhunderten denken. Gott hat damals gehandelt. Das ist die Aussage in diesem Text. Er wird wieder handeln. Das hat er versprochen und das sehen wir im weiteren Verlauf der Geschichte. Und deshalb können wir auch vertrauen, dass der Rest, der noch nicht eingetroffen ist, auch noch eintreffen wird. Und wer heute sein Vertrauen auf ihn setzt, der hat diesen sicheren Halt. Der muss die Begegnung mit ihm nicht fürchten, der kann sich freuen, weil der König zu ihm kommt. Und ja, wir wissen nicht, wie sich diese Dinge in dieser Welt alles entwickeln, was das mit unserer materiellen Versorgung macht. Aber wir haben Gottes Versprechen, dass er uns versorgen kann und versorgen will. Wir wissen nicht, wie die Sicherheitslage in dieser Welt sich entwickelt, aber wir haben einen Gott, der uns verspricht, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Und manchmal erschrecken wir vielleicht gar nicht so sehr über das, was in dieser Welt passiert. Manchmal erschrecken wir vielleicht eher über das, was wir in unserem eigenen Herzen entdecken. Dass wir merken, wie manche Dinge in unserem Leben viel zu wichtig sind. Und wer auf Gott vertraut und vor ihm ehrlich wird, der kann wissen, dass auch an dieser Stelle eine Erneuerung möglich ist, dass so eine Umkehr immer wieder möglich ist. Und der kann dann auch ganz sicher wissen, dass er dann bestehen wird, wenn Gott irgendwann mal nachfragt, wie das denn in unserem Leben gewesen ist mit unseren Prioritäten. Noch leben wir in dieser Zwischenzeit, von der wir manchmal auch singen. Noch sehen wir das alles nicht und noch dürfen wir das auch klagen, dass das so ist. Aber wer sich heute so auf den König einstellt und auf ihn vertraut und durch diese Brille von Gottes Wort die Dinge betrachtet, der ist vorbereitet. Und für den ist Adventszeit dann nicht mehr nur so ein, wir sitzen irgendwie zwischen den Stühlen in dieser Zwischenzeit, sondern wir sitzen noch in dieser Wartezeit, aber wir warten mit Perspektive. Und ich lade einfach zum Abschluss nochmal dazu ein, in diesem Sinne wirklich in den kommenden Wochen so ein bisschen innere Inventur und inneren Hausputz zu machen. Die Anker unseres Lebens nochmal auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen und uns zu fragen, woran möchte ich mich denn festhalten? Und dann vorbereitet, dem entgegenzusehen, was kommt und mit Blick auf diese Perspektive in dieser Zwischenzeit nicht nur das zu sehen, was alles noch nicht da ist, sondern auch zu sehen, wir haben schon ganz viel Grund zur Freude, weil Gott auch in dieser Zwischenzeit bei uns ist. Amen.